Prägt euch dieses Bild ein. Ja, haben mir schon viele gesagt. Mag ich nicht. genau, ich stelle das mal immer wieder so. Jetzt können wir es ja machen. Ein bisschen, dass man das ein bisschen besser sehen kann. So. Ja, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur Predigt und möchte noch gerne einmal dafür beten. Vater, wir möchten unsere Hände offen halten für dein Reden heute. Es gibt kompliziertere Texte in der Bibel, es gibt einfachere Texte und wir möchten die Gesamtheit des Wortes Gottes verstehen lernen. Und dazu sind wir hier. Ich bitte dich, dass du uns offene Ohren schenkst und unsere Herzen ganz weit aufmachst für das, was du heute zu sagen hast. Lass uns nicht leer aus diesem Gottesdienst wieder herausgehen, sondern dass wir etwas zum Greifen haben, was wir anpacken können, was wir in die nächste Woche mitnehmen können und was wir wirklich in unserem Leben auch anwenden und verändern können. Bitte segne die gemeinsame Zeit. Amen. Mal ehrlich, Hände hoch. Wer freut sich darüber, dass ich euch jetzt sage, es geht um das dritte Buch Mose? Oh, das ist aber mager. Komm, ein paar mehr Hände möchte ich sehen. Der Marco, sehr gut. Aber der Großteil denkt so, oh oh, dritte Buch Mose, Hilfe, warum predigt der Samuel denn über das dritte Buch Mose? Ich sag euch, warum. Im Februar habe ich mit meiner Frau zusammen die FTH Gießen besucht und da gibt es ja so verschiedene Seminare. Der Raimund ist, glaube ich, da so ein Dauerticket, der ist da ein paar Mal im Jahr. Ich schaffe es meistens nur einmal. Und das Thema, was Melina sich ausgesucht hatte, war an demselben Tag, wo es das Thema Levitikus gab. Also das dritte Buch Mose, was bedeutet das für uns heute? Und meine Erwartung war, das wird das trockenste Seminar, was ich in meinem ganzen Leben besucht habe. Aber, getäuscht. Der Referent Arthur Reiswig hat sich sein ganzes Leben mit dem Buch beschäftigt und er ist noch gar nicht so alt, um die 40 rum. Und er hat das so gut rübergebracht und er hat das so gut in Verbindung mit der ganzen Bibel gesetzt, dass ich mir gedacht habe, das kann ich nicht für mich behalten, das muss ich weitergeben. Und deswegen geht es heute darum, hat das Buch Relevanz für uns? Und ich bin der Überzeugung, dass es größer ist, als du denkst. Denn das dritte Buch Mose wirkt für die meisten Christen so ein bisschen alt, so blutig, so kompliziert, so mit ganzen Gesetzen, Opfer, Rituale, Reinigungsvorschriften. Und wenn jemand einen Fehler gemacht hat, ging es auch mal richtig böse einher, dass man sofort gestorben ist und so weiter. Was hat das denn eigentlich noch mit uns heute zu tun? Es reicht doch eigentlich, Jesus ist für mich gestorben, ich glaube daran, ich bin gerecht, bin frei. Aber es gibt eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte ist das Wichtigste, um zu verstehen, warum es überhaupt ein Jesus kommen musste, warum überhaupt Erlösung nötig war. Genau, du hast es schon gemacht, ansonsten übernehme ich jetzt. Der Predigttitel lautet nämlich heute Gottes Sehnsucht nach uns, wie ein heiliger Gott Gemeinschaft mit Menschen möglich macht. Und ich möchte heute über drei Dinge sprechen. Einmal geht es um das Problem Gottes Heiligkeit. Was bedeutet das für uns? Dann drei Wege, die Gott geschaffen hat, um dieser Heiligkeit zu begegnen. Und die waren aber nicht genug, die waren nur vorübergehend. Und dann die endgültige Erlösung oder auch Lösung durch Jesus. Da gibt es ein kleines Wortspiel. Und ich lese den Predigttext mit uns, der ist ganz kurz, steht im Herzstück des Buches Levitikus, 3. Mose 19, die Verse 1 und 2. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und der Herr redete zu Mose, rede zur ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und genau hier steckt die Frage drin, der heilige Gott möchte mit den Unheiligen, möchte mit den nicht heiligen, sündigen Menschen in Beziehung leben. Wie soll das funktionieren? Und bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich wie kurz oder wie eigentlich immer so eine kleine historische Einordnung des Textes machen. Ja, 3. Buch Mose, wo befinden wir uns da gerade? Und es ist der Anfang der Geschichte mit dem Volk Israel. Gott hat sein Volk aus der Sklaverei befreit, auf wundersame Weise. Sie wurden durch das Schilfmeer geführt und nun lagern sie am Berg Sinai. Und Gottes Gegenwart war für die Menschen bisher noch nicht erlebbar. Es musste Menschen geben, die diese Botschaft übertragen. Doch dann passiert etwas Großartiges. Gott zieht durch die 10 Gebote, die Gott an dem Mose gibt, unter sein Volk ein. Er baut Wohnstätte mitten unter seinem Volk. Das haben wir ja gerade auch in der Kindergeschichte gehört. Und das Problem ist nur, er schlägt sein Zelt mitten zwischen Sündern auf. Wie soll das möglich sein? Das geht nur, indem es geregelt wird. Denn jetzt wohnt der heilige Gott Tür an Tür mit einem Volk, was fehlbar ist. Und genau diese Frage wird im ganzen Buch Levitikus beantwortet. Und bevor wir diese Antwort nach dieser Frage suchen, müssen wir ein Wort verstehen, an dem alles hängt. Und das ist die Heiligkeit Gottes. Wir haben es gerade so wunderbar besungen. Ich finde, dieses Lied trifft es auf den Punkt. Es beschreibt die Eigenschaften Gottes auf den Punkt. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Was bedeutet dieses Wort heilig? Ich glaube, wir haben häufig von so theologischen Begriffen so eine eigene Version im Kopf uns gemacht, so was heilig bedeutet. Vielleicht so ein bisschen fromm oder so abgehoben oder was auch immer ihr euch da vielleicht drunter vorstellt. Und wenn man sowas hat, dann sollte man sich das Wort anschauen, was im Urtext steht. Und da steht im Hebräischen das Wort Kadosch. Und Kadosch bedeutet so viel wie abgesondert, ausgesondert und, ganz wichtig, was ich am besten finde, charakteristisch, wesensmäßig anders. Es bedeutet also nicht eine moralisch bessere Version von uns. Es bedeutet auch nicht, dass Gott irgendwie auf irgendeine Art und Weise besser ist als wir in allen Eigenschaften, die wir so haben. Mehr liebt, mehr vergibt. Sondern er ist vollkommen anders. Und das können wir wahrscheinlich gar nicht richtig verstehen. Er ist vollkommen rein. In ihm ist nichts Falsches. Er ist vollkommen gerecht. Und hier entsteht das Problem. Wir haben diesen heiligen Gott und wir haben diese sündigen Menschen. Das ist im Garten Eden passiert, als die Menschen sich gegen Gott gewandt haben. Und das muss Konsequenzen haben. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Und zwar, wir kennen alle die Sonne. Ohne die Sonne könnten wir nicht leben. Wir brauchen sie. Sie schenkt das Leben. Aber ich habe als Kind damals versucht, meine Eltern haben mich immer davon abgeraten, nicht in die Sonne zu gucken. Ich habe es trotzdem versucht und es war keine gute Idee. Ich habe es mal so ausprobiert, so länger als eine Sekunde und habe ich gemerkt, boah, die Augen, dann hat es irgendwie so eine Minute oder länger gedauert, bis alles wieder richtig sehen konnte. Und wenn man lange in die Sonne guckt, wird man blind. Das ist einfach so. Es hat eine Auswirkung auf uns, die wir niemals auf andere haben könnten. Und wir kennen das auch, wenn wir mit der nackten Haut in der Sonne liegen und keine Sonnencreme nutzen und beim UV-Faktor von 9 oder 10 in der Sahara liegen, dann sieht das auch nicht gut aus mit unserer Haut. Das heißt, diese Sonne hat eine Auswirkung auf uns. Und wenn wir zu nah zu ihr drankommen, müssen wir sterben. Und es ist wahrscheinlich nur ein Abglanz davon, aber es ist ein Bild davon, was Gottes Heiligkeit beschreibt. Wir können nicht einfach so in seine Nähe kommen. Wir können dem nicht gegenüberstehen. Und das ist hart. Ich glaube, das ist hart, das zu verstehen, dass eigentlich Gott und Mensch gar nicht zusammen koexistieren könnten. Und jetzt kommt's. Warum heißt die Predigt Gottes Sehnsucht nach uns? Gott hat nach dem Sündenfall eine tiefe Sehnsucht, seine Geschöpfe wieder in Gemeinschaft zu begegnen. Und deswegen schafft er einen Weg. Ist nicht schön, aber soll auf jeden Fall als Zweck dienen. Und zwar Weg Nummer 1, Puzzleteil Nummer 1 ist das Opfer. Versetzen wir uns mal in einen Menschen von damals. Wenn du gesündigt hast, hast du keine Möglichkeit, aus eigener Kraft das wieder gerade zu biegen. Schuld blieb Schuld. Und die musste getilgt werden. Und der Weg zur Sühnung, also zur Wiedergutmachung dieser Schuld, war entweder der eigene Tod, das war das Schlimmste, oder ein stellvertretender Tod eines Tieres. Und das hatte sich mit dem Opfern auf sich. Im Hebräischen gibt es das Wort Kafar, das steht für Sühne. Und das bedeutet bedecken, zudecken oder loskaufen. Das heißt, durch das Opfer wurde die Schuld vor Gott zugedeckt. Sie war nicht mehr sichtbar für ihn. Und jetzt schauen wir uns mal, wie so ein Opfer ablief. Wir haben es gerade in der Kindergeschichte schon mal, ich habe es versucht zu vermitteln, nicht zu krass, aber zumindest so ein bisschen Emotionalität reinzubringen, weil es war nichts anderes als das. Du brachtest ein Tier, was dir gehörte, und das war nicht irgendeins, sondern es war das teuerste, was du hattest. Das, was keinen Fehler hatte, keinen Makel. Da gibt es ganze Beschreibungen, wie das Tier zu sein hatte. Und das hat dich was gekostet. Das Tier wurde zum Altar gebracht, der Priester hat es dann geopfert. Und was immer drin steht, ist, dass symbolisch du die Hand auf den Kopf des Tieres getan hast. Warum hast du das gemacht? Du hättest doch einfach dem Priester geben können und er hätte das für dich getan. Nein, das war wie Gott wichtig, dass du dich mit dem Tier identifizierst. Das stirbt an deiner Stelle. Und weil das Tier stirbt, darfst du leben. Und viele fragen auch so, ja, warum überhaupt das Blut vergießen? Hätte es nicht einfach gereicht, das Tier dahin zu legen und es irgendwie, keine Ahnung, verschwinden zu lassen? Nein. Drittes Buch Mose 17, Vers 11. Denn im Blut ist das Leben und ich habe angeordnet, dass es auf dem Altar dargebracht wird, um euch von eurer Schuld zu befreien. Weil im Blut das Leben ist, darum werdet auch ihr durch das Blut versöhnt. Also das Blut ist die essentielle Währung für Gott, die Sühnung, die Vergebung schafft. Ich musste nie ein Tier zum Altar schleppen. Ich musste nie mit diesem Blut hantieren. Und ich musste auch nie hoffen, dass das nächste Opfer jetzt aber auch wirklich ausreicht. Und ich musste nie zitternd hoffen, dass das Gesetz an irgendeiner Stelle gebrochen hat, wo ich es nicht wusste. Die Menschen damals, sie sahen es mit ihren eigenen Augen, sie rochen es, sie hörten es, wenn das Tier starb, und sie fühlten es. Alle Sinne waren da. Und ich kann es heute nur lesen und im Kopf irgendwie verstehen und begreifen. Ich glaube, wir werden das heutzutage niemals begreifen können, was die Menschen damals gefühlt haben müssen. Und dieses ganze System, das Opfersystem, soll uns zeigen, wie ernst Gott die Sünde ist. Er ist heilig, wir sind es nicht. Das Opfer war notwendig. Jetzt habe ich was Blödes getan. Moment. So, das tun wir mal weg. So, und es geht weiter. Das zweite Puzzleteil. Und zwar haben wir hier den Hohepriester. Der Hohepriester war der Vermittler zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Volk. Die Grenze war streng. Nicht jeder durfte einfach in diese Stiftshütte hinein. Doch was ist eigentlich diese Stiftshütte, von der ich die ganze Zeit erzähle? Auch hier habe ich mal, und das ist heutzutage echt krass, was KI alles machen kann, basierend auf einem Prompt. Und zwar hat sie versucht, anhand der Baupläne und wie das ausgesehen haben muss, das Ganze darzustellen. Ihr seht auch rundherum die ganzen Zelte, also es war unfassbar voll. Und in der Mitte stand die Stiftshütte und sie war auch gar nicht so groß. 50 Meter lang, der Platz war 50 Meter lang, 25 Meter breit. Und die Stiftshütte selber war 15 Meter lang, 5 Meter breit und 5 Meter hoch. Ja, und Tag für Tag kam der Hohepriester und auch die anderen Priester, die an der Stiftshütte und an dem Hof dienten, und taten ihren Dienst und brachten die Opfer dar. Doch der Hohepriester, der war was ganz Besonderes, denn der war der Einzige, der einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, Yom Kippur, durch den Vorhang hindurch, also normalerweise waren die im Heiligsten, und er durfte aber ins Allerheiligste treten. Und da war die Gegenwart Gottes so präsent wie an keinem anderen Ort, weil dort die Bundeslade stand. Und die Bundeslade, in der waren die Tafeln, die Mose am Berg Sinai bekommen hat. Aber er ging da nicht einfach so hinein, sondern er hatte einen Auftrag. Und der Auftrag war, das Blut von den Opfern auf den Sühnedeckel, auf den Deckel der Bundeslade zu sprengen, um am Ende die Wiedergutmachung bei Gott zu erwirken. Zuerst musste er das für sich selbst tun, weil er war auch ein sündiger Mensch, er war nicht vollkommen. Und dann für die Menschen, die das Opfer dargebracht haben. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage von einem normalen Israeliten rein. Du standest immer vor diesem Zelt. Du kamst nie in die Gegenwart Gottes. Du brauchtest diesen Mittler, der zwischen dir und Gott steht. Und was ich ganz besonders krass fand, hatte der Arthur Reiswig da, dieser Referent, total toll rübergebracht. Die Kleidung dieser Hohepriester hatte eine ganz besondere Bedeutung. Und zwar trugen sie 12 Edelsteine auf der Brust, nahe des Herzens. Und jeder Edelstein stand für einen Stamm. Das waren ja die 12 Stämme. Und somit das Bild, der Hohepriester identifizierte sich mit den Menschen, die mit Gott in Verbindung treten wollte, und identifizierte sich mit deren Schuld. Das ist ganz wichtig für später. Der Hohepriester war also deine Zusicherung. Du konntest nicht zu Gott, er hat das für dich getan. Aber da war auch ein bisschen Schmerzhaftes dabei, denn es blieb eine Distanz. Du bliebst immer draußen. Ich schön sein muss, gut aussehen. So, und jetzt fehlt noch eins. Und zwar, jetzt seid ihr gefragt, pass mal auf, das Gesetz. Wer von euch weiß, neben den 10 Geboten, wie viele Gesetze oder wie viele Gesetze das, wie viele Gebote und Verbote das Gesetz hatte? 613. Streber. Sehr gut. Wunderbar. 613. Aber 10 von diesen Geboten, die kennt ihr alle, oder? Ganz kurzer Aufmerksamkeitstest. Lass uns mal anfangen. Ruf einfach jemand rein, wir kriegen die schon zusammen, die 10 Gebote. Du sollst nicht töten. Ja. Einen Götter neben mir haben, das ist das erste Gebot, genau. Den Sabbat. Vater, Mutter ehren, genau. Ja, das hatten wir gerade schon, genau. Genau, die Ehe nicht brechen. Genau, da gibt es die 3 Sachen. Genau, und du sollst nicht falsch aussagen gegen den Nächsten. Nicht lügen. Und eins hat noch gefehlt, das war das zweite Gebot. Du sollst den Namen des Gottes nicht missbrauchen. Also ihn in Ehren halten. Das sind die 10 Gebote. Und das mosaische Gesetz, also die 613 Lebensregeln, nenne ich sie jetzt mal, die finden wir im 3. Buch Mose. Das ist das Buch, was die meisten davon enthält. Und das sind insgesamt 248 Gebote und 365 Verbote. Und sie beschreiben diese Auslegung der 10 Gebote. Also die 10 Gebote waren der Kern, die waren in der Bundeslade, ja, das war der Kern. Aber die Auslegung dieser Regeln für den Alltag und für die Reinigung und diese ganzen Vorschriften, die die Juden damals hatte, das war eben das, was diese 613 Regeln ausmachte. So, und warum hat Gott die überhaupt gegeben, fragt man sich jetzt. Warum so viele Regeln, die braucht man doch alle gar nicht. Es war eine Abgrenzung gegenüber den anderen Völkern. Diese Völker haben Götzendienst gemacht, sie haben den Namen des Gottes missbraucht, sie haben betrogen, sie haben gekämpft und so weiter und so fort. Und es war, Gott wollte das Volk abgrenzen von allen anderen Völkern. Was aber auch Fakt war, ist, dass kein Mensch jemals dieses Gesetz komplett halten konnte. Das war auch gar nicht dazu bestimmt, das zu können. Also wir haben das Opfer, das erwirkt Sühne, das erwirkt Wiedergutmachung. Wir haben den Hohepriester, der war der Mittler zwischen Mensch und Gott. Und wir haben das Gesetz, das war die Anleitung fürs persönliche Leben. Und jetzt könnte man fast denken, das Problem ist doch eigentlich gelöst, oder? Die Puzzleteile passen zusammen. Aber ihr ahnt es schon, es fehlt was. Und es fehlt etwas, das Allerwichtigste. Und Gott selbst bestätigt das seinen Propheten. Er gibt das seinen Propheten weiter. Und zwar im Jeremia 31, die Verse 31 bis 33. Passt auf, die Zeit wird kommen, spricht Jahwe, da schließe ich einen neuen Bund mit Israel und Juda. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht Jahwe. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein, spricht Jahwe. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, ich lege es tief in sie hinein, so werde ich ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott kam also mit dem alten Bund nicht zum Ziel. Er hatte Sehnsucht, in ständiger Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen zu leben. Und das Opfersystem, haben wir jetzt auch gerade bestimmt ein bisschen mitbekommen, war eine extreme Belastung für die Menschen damals. Und dieser freie Zugang zu Gott war schlicht und einfach nicht möglich. Die Menschen sehnten sich nach Endgültigkeit und sie mussten, sage und schreibe, 1500 Jahre warten, bis ihr Erlöser, ihr Messias, in einem kleinen Stall in Bethlehem geboren wurde. Und nun kommen wir zum letzten Punkt, die endgültige Lösung oder die endgültige Erlösung. Lass uns mal anschauen, wie Jesus alle 3 Dinge, das Opfer, den Hohepriester und das Gesetz, erfüllt. Jesus ist das vollkommene Opfer. Eine kleine Erinnerung, die Opfer mussten Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr gebracht werden. Immer floss neues Blut. Doch Jesus bricht mit seinem Opfer am Kreuz all diese Dinge. Aus Zeitgründen kann ich jetzt nicht im Hebräerbrief komplett alles durchgehen. Ich stelle es euch etwas gegenüber. Ja, das alte Opfersystem war vorübergehend. Das neue ist für ewig, ist dauerhaft. Das alte System war Blut von Tieren. Das neue ist das Blut von Jesus selbst. Das alte System erforderte viele Opfer immer wieder. Das Opfer von Jesus ist ein einziges Opfer. Und der alte Bund freute sich auf Jesus, ja, auf diese Erlösung davon, von diesem ganzen Opferkult und dem ganzen Gesetze halten. Und Jesus beendet dieses alte Gesetz. Und die Krönung finden wir im Hebräerbrief 10, Verse 17 und 18. Ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Achtung. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Jesus ist also das vollkommene Opfer. Und Jesus ist auch nicht nur das vollkommene Opfer, sondern er ist auch der vollkommene Hohepriester. Wer gerade gut aufgepasst hat, hat mitbekommen, dass Jesus anders ist als diese Hohepriester damals. Durch Jesus haben wir ungehinderten Zugang zu Gott. Es ist nicht mehr dieses einmal im Jahr durfte er ins Allerheiligste und wir durften da gar nicht rein, sondern der Zugang ist frei. Und die Hohepriester waren fehlerhaft. Sie mussten erst für ihre eigenen Sünden opfern und dann für die Sünden der anderen. Jesus war selbst ohne Schuld, das wissen wir. Also war er der vollkommene Mittler zwischen Mensch und Gott. Und erinnert ihr euch noch an den Hohepriester, der das Blut auf den Sühnedeckel gesprengt hat und dadurch Vergebung erwirkt hat? Genau das ist im Himmel passiert, wusstet ihr das? Da gibt es einen Vers zu, der beschreibt das. Denn Jesus ging in den Himmel selbst, um nun für uns vor Gott einzutreten. Er betrat nicht das irdische Heiligtum, denn dies war nur ein Abbild des wahren Tempels im Himmel. Er kam ein für alle Mal, um die Macht der Sünde durch seinen Opfertod für uns zu brechen. Jesus, der vollkommene Hohepriester, ging mit seinem eigenen Blut, nachdem er gestorben ist, in den Himmel und hat mit seinem Blut Sühnung erwirkt. Und nicht nur für eine Person und nicht nur für eine bestimmte Menschengruppe, sondern für jeden persönlich. Bianca für dich, Sammy für dich, Marcello, Raimund, für jeden, der hier sitzt, hat Jesus bezahlt. Und Jesus erfüllt auch das Gesetz. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 3. Weil der Mensch aus eigener Kraft das Gesetz nicht erfüllen konnte, sandte Gott seinen Sohn, um die Forderungen des Gesetzes stellvertretend für ihn zu erfüllen. Da haben wir wieder diesen Hohepriester-Charakter, den Jesus in sich trägt. Er wollte nicht, dass jeder von uns selbst zahlt, weil das hätten wir niemals tun können. Wir hätten niemals das Gesetz einhalten können. Und deswegen stand Jesus stellvertretend und hing für dich stellvertretend am Kreuz. Und jetzt habe ich gerade eine Sache schon gespoilert. Und zwar der Vorhang. Versteht ihr jetzt dieses Bild, warum überhaupt der Vorhang zerrissen ist, als Jesus gestorben ist? Was hat das überhaupt für eine Bedeutung gehabt? Ich habe es lange nicht verstanden. Der Vorhang trennte das Allerheiligste vom Heiligsten. Es war der verbotene Bereich. Kein Mensch durfte in diesen Bereich rein. Als der Vorhang zerriss, war für jeden klar, der Weg ist jetzt frei. Und zwar für jeden. Es ist vollbracht, das Werk ist vollendet. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Es ist nichts mehr zu bezahlen. Nichts mehr zu ergänzen. Es ist vollbracht. Amen. Und somit haben wir die Antwort auf unsere Leitfrage bekommen. Wie kann ein heiliger Gott in Gemeinschaft mit sündigen Menschen leben? Die Antwort ist durch Jesus. Und da steht das Kreuz für und komplettiert das Bild. Und vielleicht denkst du jetzt ganz persönlich, ich bin auch so jemand. Ich bin auch total unrein. Ich mache Fehler. Ich bin so voller Schuld. Wie kann Gott mich jetzt überhaupt ansehen? Jesus hat zwar mich bezahlt, aber was sieht er denn gerade? Stell dir Jesus wie einen Schutzmantel vor. Gottes Zorn über die Menschheit wird irgendwann ausgegossen werden, wenn er wiederkommt und wenn er richtet. Wenn du an Jesus glaubst, ist das wie ein Schutzmantel, den er über dich hält. Und wen sieht Gott dann? Er sieht nicht mehr dich, sondern er sieht Jesus. Und an diesem Sühneort, wo Vergeltung vor Vergebung geschah, da
identifiziert sich Jesus mit dir. Mit dir ganz persönlich. Und er ist dein Garant für ewiges Leben. Da ist nichts, ich muss aber das Gesetz noch mehr halten und ich muss noch das tun, sondern es ist vollbracht. Zum Schluss habe ich ein Bild für euch. Ganz viele Bilder, aber das ist ein ganz besonderes Bild. Und zwar ist das der Schuldschein. Und der Schuldschein, den bekommt jeder Mensch ausgestellt in seinem Leben. Da oben steht jetzt Schuldner, die Menschheit, Gläubiger, der heilige Gott. Setz da mal deinen eigenen Namen ein. Die Anklage, die Gott im Gericht verlesen wird, ist Verstoß gegen Gottes heiliges Gesetz. Und da stehen ganz viele Dinge, die du getan hast, vielleicht auch nicht getan hast, aber Lügen, Betrug, Untreue, Hartherzigkeit, Götzendienst, Missachtung der Gebote, Gesetzesbruch und so weiter und so fort. Und die Forderung dafür ist laut Gottes Gerechtigkeit, wir haben es besungen, aber es ist die Wahrheit, der ewige Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Was passiert, wenn du an Jesus glaubst? Und das, ihr Lieben, das macht mir jedes Mal Gänsehaut. Der Schuldschein ist zerrissen und Jesus persönlich unterschreibt, er ist der Erfüller, bezahlt in voller Höhe. Nichts mehr, was ich noch selbst versuchen muss, irgendwie durchzustreichen oder drauf zu. Ich habe aber was Gutes getan, ich habe aber gespendet, sondern bezahlt in voller Höhe und zwar mit seinem eigenen Blut. Die Bilder kann ich euch gerne nachher zur Verfügung stellen. Ich finde das ein ausdrücklich wichtiges Bild zu verstehen. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig und wir brauchen diese Vergebung und sie ist nur alleine durch Jesus möglich. Und ich möchte dich jetzt einladen, vor Gott zu kommen und mit diesem Hintergrundwissen über, was mussten die Menschen damals tun, um in Gottes Gegenwart zu kommen, was hat Gott für eine Sehnsucht zu uns und diesen freien Zugang geschaffen durch Jesus, dass wir vor Gott jetzt kommen im Abendmahl und daran denken, was er für uns getan hat. Vielleicht nochmal auf eine neue Art und Weise etwas mitnehmen konnten durch die Predigt, was wir vorher noch nicht wussten. Wir denken an das vollkommene Opfer von Jesus. Wir besingen das gleich nochmal im Lied. Und ich möchte dich wirklich dazu einladen, diese Vergebung anzunehmen. Gott ist ein gnädiger Gott und er möchte sich heute mit dir persönlich versöhnen. Warte damit nicht länger, lass es nicht länger liegen. Das Geschenk kannst du im Glauben annehmen. Du brauchst nichts dafür tun, du kannst es hier und heute tun. Und ja, wir möchten jetzt gemeinsam dieses Lied singen und daran denken, was Jesus für uns getan hat.